Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Goldmädchen von Sebastian David. Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand.
Okay. Okay. Oh, du wachst heute Morgen auf und in deinem Mund ein Geschmack nach Metall. Du findest das komisch, aber sagst dir noch im Halbschlaf, vielleicht sind es die Muscheln von gestern Abend, vielleicht waren die nicht frisch, denkst du dir. Danach kommt es dir seltsam vor, dass du von selbst aufgewacht bist. Das passiert dir nie. Du drehst dich um, willst auf die Uhr schauen und stellst fest, dass dein Wecker nicht mehr funktioniert und deshalb nicht geklingelt hat. Vielleicht ein Stromausfall, denkst du. Das bringt dich durcheinander. Und dann suchst du nach deinem Handy, um herauszufinden, wie spät es ist. Du ahnst, dass du verschlafen hast. Du merkst es am Morgenlicht, das durch den Vorhang fällt. Und als du auf dein Handy schaust, stellst du fest, was du schon wusstest. Du bist spät dran. Du hast noch viel zu tun für die Bilanzpräsentation heute Morgen. Viel zu tun. Aber du sagst dir, du kannst die verlorene Zeit noch aufholen. Du stehst rasch auf und vollziehst Schritt für Schritt dein Morgenritual, aber schneller. Du ziehst dich an, nimmst die Sachen, die dir gerade in die Hände fallen und beschließt, nicht zu frühstücken, sondern dir einen Kaffee zu machen. Kaffee hat Vorrang. Doch die Kaffeemaschine geht nicht mehr an. Auch das beunruhigt dich. Sehr. Zuerst der Wecker, dann die Kaffeemaschine. Und dann sagst du zu laut zu dir selbst, Mann, was für ein Chaos heute Morgen. Geradezu apokalyptisch. Die geringe Lebensdauer von Elektrogeräten ärgert dich sehr. Gegenstände, die ihre Funktion nicht erfüllen, machen dich äußerst wütend. Und dann atmest du tief durch, um deine Wut zu beherrschen. Und beeilst dich. Du schminkst dich im Schnellverfahren, putzt dir die Zähne, schlüpfst in deinen Mantel und beschließt, statt deiner High Heels deine Laufschuhe anzuziehen, die du noch nie benutzt hast. Es kommt dir lächerlich vor, ein Kostüm und Laufschuhe zu tragen. Aber du sagst dir, so komme ich schneller voran und verlässt deine Wohnung ohne einen einzigen Blick in den Spiegel. Schließlich erreichst du die Bank und Diane ist da, wie üblich, im Vorzimmer. Sie ist immer als Erste da und begrüßt dich als Erste. Und stets bist du eine gute Stunde lang allein mit ihr in der Bank. So ist das schon seit Jahren. Sie wirkt erstaunt über deine Verspätung. Du bist doch normalerweise so pünktlich. Du bemerkst das Erstaunen an ihrem Blick, aber sie bleibt höflich und sagt dir bloß, dass deine Bluse schlecht geknöpft ist und kommt auf dich zu und kümmert sich darum, die Knöpfe richtig zuzuknöpfen. Von so nah hast du sie noch nie gesehen. Während sie knöpft, sagst du dir, dass du Dianes Privatleben nicht kennst und sie auch nichts über deines weiß und dass du damit sehr zufrieden bist. Du hast Lust, ihr zu sagen, danke, Diane, du bist mein Rettungsanker. Du bist die Frau, auf die ich mich verlassen kann. Aber du sagst nichts und legst ihr bloß deine Hand auf die Schulter für ein paar Sekunden. Zunächst ist sie überrascht und dann gerührt über diese seltene Geste der Zuneigung. Und du denkst ganz naiv, jetzt läuft dein Morgen wieder wie geschmiert. Du gehst in dein Büro, dein Körper zittert leicht. Du sagst dir, es ist der Kaffeeentzug. Das liegt bestimmt am Kaffeeentzug. Also drückst du auf den Knopf, Diane auf deinem Telefon und bittest um einen Kaffee. Du sagst, Diane, einen Kaffee bitte. Sie antwortet nicht, aber du sagst dir, sie ist bestimmt in die Küche gerannt, um dir einen zu bringen. Bestimmt wünscht sie sich auch, dass dein Morgen wieder wie geschmiert läuft. Du schaltest deinen Computer ein. Danach bemerkst du kleine Flecken rund um die Knöpfe deiner Bluse. War das etwa Diane? Aber als du nach unten schaust, siehst du noch mehr kleine Flecken auf deinem Rock und auch auf deinen Schuhen. Du sagst dir, da kümmerst du dich später drum. Viel zu erledigen vor der Bilanzpräsentation. Und dann beginnst du, deine E-Mails zu lesen, sie zu ordnen, wartest ungeduldig auf einen Schluck Kaffee. Aber 10 Minuten später immer noch weit und breit kein Kaffee und keine Diane.
Du verlässt dein Büro, näherst dich ihrer Box und als du vor dem kleinen Eingang stehst, siehst du sie. Diane. Erstarrt. Vollkommen erstarrt. Aus Gold. Diane ist eine goldene Statue, sagst du dir. Diane, die Empfangsdame, ist eine goldene Statue. Du verstehst nicht. Du verstehst gar nichts mehr. Du berührst sie und bist überrascht, wie massiv sie ist. Ihre Haltung ist merkwürdig. Sie sitzt beinahe. Ihre linke Hand scheint nach dem Telefon zu greifen, als wollte sie dir antworten, als du sie um einen Kaffee gebeten hast. Doch als hätte ihr Körper in seiner Bewegung innegehalten. Und der Ausdruck auf ihrem Gesicht? Ein Anflug von Panik. Und auch du gerätst in Panik, aber komischerweise bist du gleichzeitig fasziniert, denn Diane war nie zuvor so wunderschön. Und du hast nie zuvor so viel Gold auf einmal gesehen. Für den Gedanken fühlst du dich schuldig und beschließt, mit ihr zu reden, als ob alles wieder normal werden könnte. Diane, alles in Ordnung? Sie antwortet nicht. Du beginnst wieder zu zittern. Und dann stützt du dich mit der Hand auf ihren Schreibtisch, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Und sofort wird der ganze Schreibtisch, verwandelt sich vor deinen Augen, auch Dians Schreibtisch, in Gold. Du bist verwirrt. Und da machst du einen Test. Du nimmst die Wasserflasche, die Plastikwasserflasche von Dians Schreibtisch und innerhalb von 5 Sekunden, während du sie in der Hand hältst, verwandelt sie sich in Gold. Alles, was du berührst, verwandelt sich in Gold. Und dann schließt du dich auf dem Klo der Bank ein, betrachtest dich im Spiegel und stellst fest, dass auch die Knöpfe deiner Bluse aus Gold sind. Und du fragst dich, ob du auch dich selbst in Gold verwandeln kannst. Also legst du ganz vorsichtig deine Hand auf deine Wange. Du entscheidest dich für die linke Wange. Du lässt sie da liegen für ein paar Sekunden. Und als du sie wegnimmst, siehst du die Spur deiner Hand auf deiner Wange funkeln. Und du spürst, wie dein Kiefer hart wird. Er wird hart. Und du weißt, er wird nie wieder so beweglich sein wie früher. Tief in dir drin weißt du das. Du möchtest am liebsten weinen. Aber atmest tief durch, damit du keine Tränen abwischen musst. Dann schließt du dich in der am weitesten hinten gelegenen Kabine ein, als wäre Verstecken eine Lösung, und setzt dich auf die Toilette, die du berührt hast, ohne es zu merken. Auch sie verwandelt sich in Gold. Ein goldenes Klo. Darüber musst du lachen, obwohl dir eigentlich zum Heulen ist. Und du gehst Schritt für Schritt den Morgen noch einmal durch. 10-mal, 20-mal, 50-mal auf der Suche nach einem Detail, das dir entgangen ist, das erklären könnte, was hier vor sich geht. Du fühlst dich auf einmal wie in einem Märchen und begreifst nur, dass du jetzt gefährlich bist für die anderen, für dich selbst. Und begreifst, dass du nicht trinken kannst oder essen. Und dass du wahrscheinlich zum Verhungern und Verdursten verdammt bist. Und dir noch höchstens 3 Tage bleiben. 3 Tage! So lange dauert es, bis man verdurstet ist, das weißt du. Du hast jetzt schon Durst. Und immer noch der Metallgeschmack in deinem Mund. Chaos. Chaos in deinem Mund. Die linke Hälfte deines Kiefers erstarrt vollkommen und du fragst dich, warum ich? Und sagst dir, du darfst hier nicht bleiben. Du musst die Bank verlassen, bevor die anderen Angestellten eintreffen. Du musst dich von allem fernhalten, was lebendig ist. Du fragst dich, wo du hin sollst. Du denkst darüber nach. Du gehst alle Möglichkeiten durch. Und auf einmal hast du eine Idee.
Goldmädchen kommt aus der Toilette und nimmt den Flur, der zum Ausgang führt. Sie hat kurz gezögert, sich von Diane zu verabschieden, aber dann beschlossen, es nicht zu tun. Sie drückt die riesige Tür der Bank mit ihrem unteren Rücken auf und geht hinaus auf die Straße. Sie fühlt sich wie eine Zeitbombe. Schon zittern ihre Hände von der Anstrengung, sie ein kleines bisschen von ihrem Körper entfernt zu halten. Sie geht, als sei sie in die Verbannung geschickt worden. Und ist dabei so vorsichtig wie möglich. Sie wechselt, ohne zu zögern, die Straßenseite, sobald ihr ein Passant entgegenkommt. Sie beeilt sich. Immer wieder sieht sie Diane vor sich. Die arme Diane. Regungslos, erstarrt in der Bank. Golden und nutzlos in ihrer kleinen Box. Sie fragt sich, wie die Leute wohl reagieren werden, wenn sie sie entdecken. Werden sie auch fasziniert sein? Dann biegt sie um eine Ecke und verschwindet in einem Labyrinth aus kleinen Gassen. Ein paar Kilometer entfernt von dem Ort, wo wir Goldmädchen aus den Augen verloren haben, befindet sich ein Wald. Ein Wald, der vielleicht allen Wäldern am Rande großer Städte gleicht. Auf den ersten Blick könnte man glauben, da ist niemand. Doch unter der Erde grollt es. Unter der Erde erwacht ein anderes Mädchen.
Igitt. Eine Made. What the fuck? Ich muss hier weg.
Erdmädchen setzt sich in Bewegung. Sie kommt nach Hause. Das Radio läuft schon. Sie lässt das Radio nämlich immer für ihre Katze laufen.
Märchen. Märchen. Wie lang bist du schon tot, Märchen? Ja, Kätzi, ich bin's. Ich klinge, als wäre ich besoffen, aber das bin ich nicht. Die Wörter, die kommen, die gehen wieder weg. Ich glaube, ich war tot. Und jetzt bin ich nicht mehr tot. What the fuck? Ruf mich zurück. Schnell. Bitte. Und änder mal deine bescheuerte AB-Ansage. Deine Kuba-Reise ist schon ein Jahr her. Komm mal klar. Ruf mich zurück, okay? Cecilia. Hallo. Cecilia, hallo. Ich bin wieder da. Ey, ich bin's. Brandon, Michael, hey, how are you? It's me, yeah. No, it's me. I think I disappeared and I'm back. Hello, guys. Oh, Jesus. What the fuck?
Sie verspürt etwas Seltsames. Wie eine große, schwindelerregende Leere.
Eine leckere Pokéball. Das wäre toll. Eine leckere Pokéball. Stimmt. Ich habe Hunger. Stimmt. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Ein Chicken Sandwich. Chicken Wings.
Käse, Macaroni. Ah ja. Käse, Macaroni. Hallo? Kätzi? Kätzi, du bist es. Ich bin's. Komm, Kätzi, du musst kommen. Es geht mir nicht gut. Es geht mir echt nicht gut.
Und anderswo, vielleicht im selben Augenblick, läuft ein Mädchen durch die Stadt. Sie trägt Kopfhörer. Vielleicht hört sie einen alten Fleetwood Mac Song. Sie kommt gerade aus dem Café, wo sie sich ein bisschen was dazu verdient. Sie läuft zu ihrer Genossenschaftswohnung. Um sie herum eine Menge Baustellen. Blocks mit Luxuswohnungen schießen aus dem Boden wie Pilze. Überall ringsherum. Sie findet sie widerlich. Und den Lärm, den sie beim Wachsen machen. Deshalb die Musik auf dem Heimweg, um den Lärm zu übertönen. Und jetzt fragt sie sich, ob sie ihr Viertel in 10 Jahren noch wiedererkennen wird. In 100 Jahren, in 1000 Jahren. Jemand bleibt vor ihr stehen und verstellt ihr den Weg. Es ist nicht irgendjemand. Es ist sie selbst.
Ja. Willkommen bei mir zu Hause. Wollen wir uns setzen? Moment. Ja. Willst du eine Orange?
Oh, ich liebe Orangen. Ich liebe sie. Das ist mein Lieblingsobst.
Oh, wie komisch. Das ist auch mein Lieblingsobst.
Aber jetzt gerade habe ich keine Lust drauf.
Okay. Okay. Oh Mann. Ich kann nicht glauben, dass wir uns einfach so auf der Straße begegnet sind. Rein zufällig? Das ist echt krass.
Ja, ja. Ja, das ist cool.
Das ist verrückt, weil du bist echt genau wie ich, aber du bist anders. Fühlst du dasselbe wie ich?
Nicht genau dasselbe. Nein, nicht genau. Ich muss dir was gestehen. Ich finde dich fantastisch. Du bist witzig. Du bist charmant. Du hast viel Charme. Du bist ungeschliffen. Du bist ein ungeschliffener Rohdiamant. Ich sehe, wie du gehst, wie du mit den Leuten im Café redest, wie spontan du bist, wie du nicht nachdenkst, bevor du redest, wie du niemals deine Sätze beendest. Das ist sehr schön, aber es nimmt dir eine gewisse Tiefe. Und ich mache mir schon seit einiger Zeit Notizen, da gäbe es ein paar Dinge zu verbessern.
Ich glaube, ich verstehe. Ich zweifle. Ja, ich habe viele Zweifel. Viele, viele Zweifel. Und ich glaube, das ist normal, Zweifel zu haben. Ich bin auch Autorin, also ich schreibe. Ich schreibe Theaterstücke.
Ja, ja, ich weiß.
Ach, du weißt das? Okay. Naja, zum Schreiben benutze ich eben meine Zweifel. Das ist wie ein Antrieb. Aber manchmal zweifle ich an meinen Zweifeln, weil ich das Gefühl habe, man erwartet von mir, dass, keine Ahnung, dass ich die Zeit einfange, in der ich lebe. Ich fange die Zeit ein, in der ich lebe, aber ich verstehe sie nicht, die Zeit, in der ich lebe. In der verändert sich ständig alles. Ich weiß nicht, wie ich das alles aufnehmen soll, alles, was so passiert. Es verdauen und dann aufschreiben, um vielleicht meine Zeitgenossen aufzuklären. Ich bin kein Leuchtturm in der Nacht. Ich glaube, ich bin bloß die Nacht. Verstehst du? Also benutze ich meine Zweifel und eben meine Unsicherheit. Beim Schreiben versuche ich, das zu übersetzen und...
Und? Und was? Willst du die Leute einfach bloß verwirren?
Nein. Nein. Darum geht es überhaupt nicht. Ich meine, ich fühle mich daneben. Generell meine ich. Als würde ich neben mir stehen, neben meinem Leben. Neben der Zeit, in der ich lebe. Und Das will ich in meinen Stücken ausdrücken. Und jetzt habe ich gerade die erste Fassung eines Stückes fertig. Ich habe noch keinen Titel. Ich schaffe es nie, mich für einen Titel zu entscheiden.
Ich finde den für dich. Den finde ich schon. Deinen Titel.
Ah, okay.
Danke.
Ist nett von dir. Pass auf, ich erzähl's dir mal. Ich erzähl dir mal mein Stück, okay? Also, das ist die Geschichte von einem kleinen Mädchen. Eigentlich ist es die Geschichte der Mutter des kleinen Mädchens. Sie sind in einem Park, okay? Und das Mädchen, das spielt. Und die Mutter, die ist ein bisschen so geistesabwesend. Sie hat für heute Feierabend und buddelt im Sand, weil sie wartet. Also, da ist Sand, ja? Es ist ein Spielplatz. Und sie buddelt, aber einfach so nebenbei, verstehst du? Und irgendwann findet sie etwas in der Erde.
Hör mal, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich... Was, du hast es gelesen? Du hast mein Stück gelesen? Ja, ja, mindestens 15 Mal.
Wow, okay, und ja, ich bin natürlich neugierig, wie du es fandest. Weißt du, ich habe es bei einer Menge Theatern eingereicht. Ich habe eine Menge Förderanträge gestellt. Ich warte gerade, was dabei rauskommt. Bis jetzt habe ich nie irgendwas gekriegt. Deshalb arbeite ich immer noch im Café. Aber ich dachte, ich sollte vielleicht damit aufhören. Ja, vielleicht stecke ich nicht genügend Energie in das, was ich mache. Vielleicht habe ich Angst, dass es nicht funktioniert, als würde ich dem Universum die Botschaft schicken, dass ich nicht an mich glaube.
Ich verstehe dich. Okay. Pass auf, ich habe eine Meinung über absolut alles, was du gerade gesagt hast. Zuallererst das Café. Bleib im Café. Bleib im Café. Das ist für den Augenblick sicherer. Zweitens, das Universum, dem bist du scheißegal. Dem ist auch scheißegal, was für einen Sinn du ihm verleihst, ja? Es macht bloß, was Universen halt so machen. Es zerstört, es erschafft, völlig wahllos. Und, was dein Stück angeht, ich will jetzt nicht gleich ins Detail gehen, aber es ist noch nicht fertig. Man könnte sagen, es ist eine gute erste Fassung, aber du musst noch viel dran arbeiten. Sehr, sehr viel dran arbeiten.
Okay. Ja, ich verstehe.
Hör zu. Ich habe eine Überraschung für dich.
Was, echt? Eine Überraschung?
Bist du bereit? Zähl mit mir. 1, 2. Mach die Augen zu. 3.
Okay. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Während Doppelgängermädchen zählt, Erdmädchen immer noch auf Kätzi wartet und Goldmädchen immer noch unauffindbar bleibt, schwebt anderswo ein anderes Mädchen herum. Schweben, könnte man sagen. Oder vielleicht auch surfen?
Hallo.
Hallo. Hallo.
Hallo. Hallo. Ich kann meinen Körper nicht mehr spüren. Gar nichts von meinem Körper. Nicht mal mehr meinen Mund. Spür ich noch. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade die Worte aus mir rauskommen. Ich kontaktiere sie.
Weil ich
verzweifelt bin. Bisschen sehr verzweifelt. Heute Morgen war ich gerade am Einkaufen. Ein Wintermantel für meine Tochter. Ich kaufe oft Sachen im Internet. Das ist eine Gewohnheit. Naja, nicht so wichtig. Ich war also gerade am Shoppen. Und plötzlich, ohne dass ich es erklären konnte, wurde ich von einem Licht geblendet. Einem Licht, das ich als weiß, kalt und leer beschreiben würde. Einem Licht ohne Wärme. Ich dachte natürlich, ich sei tot. Das dachte ich zuallererst. Aber es wurde noch seltsamer. Ich sah schwebende Formen überall. Also bin ich näher rangegangen, bisschen ängstlich, und da habe ich festgestellt, dass es Wintermäntel waren. Tausende schwebende kleine Mädchen-Wintermäntel. Beinahe alle rosa. Einfach so, irgendwo im Nichts. Genau die Art von Mantel, die ich ein paar Minuten zuvor gekauft hatte. Und da bin ich in Panik geraten. Zuerst das Licht, dann das Gefühl, nicht mehr da zu sein. Dann die Wintermäntel für junge Mädchen. Beeindruckende, bedrohliche, rosa-rote Geschlechterklischees. Ich wollte bloß fliehen. Aber es war wie in einem Traum, Sie wissen schon. Das Gefühl, dass man nicht vorwärts kommt, obwohl man will. Aber trotzdem sind die rosa Mäntel irgendwann auf geheimnisvolle Art und Weise verschwunden. Und nach einigen Momenten landete ich direkt vor der Google-Suchleiste. Da stand sie vor mir, groß und mächtig. Als könnte ich mich total auf sie verlassen. Als hätte sie die Macht, alle meine Fragen zu beantworten. Alle meine existenziellen Ängste zu beruhigen. In diesem Augenblick hatte ich keinen Zweifel mehr. Ich begriff, dass ich buchstäblich im Internet festsaß.
Ja.
Ich sitze im Internet fest. Das Erste, was ich Google gefragt habe, war Trapped in the Web, how to get out. Schlicht und einfach. Und seitdem spaziere ich durch die 174 Millionen Ergebnisse dieser Suche. So bin ich auf ihr Forum gestoßen. Ich sagte mir, vielleicht könnte ja irgendjemand von Ihnen mir dabei helfen, hier rauszukommen. In der Hoffnung auf eine baldige Antwort. Ich muss heute Abend meine Tochter bei ihrem Vater abholen.
Wie eine Flaschenpost schickt Pixelmädchen ihre Nachricht an über 100 Informatikforen überall auf der ganzen Welt. Und dann kehrt sie zu ihrer Mailbox zurück. Sie überlegt, ob sie dem Vater ihrer Tochter noch eine Nachricht schicken soll, den sie seit heute Morgen bombardiert. Doch sie beschließt, auf Facebook zu gehen, um das einzige Foto zu betrachten, auf dem ihre Tochter zu sehen ist. Man erkennt sie kaum. Sie dreht der Kamera den Rücken zu. Man sieht nur ein winziges Stück von ihrer Schulter und ihrem blonden Haarschopf. Pixelmädchen verharrt, als hätte sie sich im Wald verlaufen, vor einem Feuer, das ihr Trost spendet, während sie wartet, bis Hilfe kommt.
Oh no, look at you.
Hi. Schau mich nicht an.
Oh my gosh.
Ketzi, schau mich nicht an, habe ich gesagt.
Also stimmt es, du bist wirklich tot?
Na klar.
Mann, ist das krass. Schau mal deinen Arm. Dein Arm sieht aus, als würde er gleich abfallen.
Der fällt wirklich gleich ab, glaube ich.
Sogar tot bist du noch witzig.
Das ist nicht witzig. Hast du mich mal angeguckt?
So verwest bist du noch gar nicht, kann ich dir sagen. Beruhig dich.
So verwest bin ich noch gar nicht. Erzähl das den Maden in meinem Auge.
Oh, ist die cute.
Sag mal, habe ich was verpasst? Ich meine, während ich...
Naja, same old, same old. Ich war so ziemlich jeden Abend im Hades, da ändert sich nie was. Du weißt ja, eine Bar halt. Nein, warte mal. Ja, du hast was verpasst. Rachel, neulich Abend hat sie auf den Dancefloor gekotzt. Zu viel Jägermeister. Und dann, oh my gosh, ist Pedro in ihrer Kotze ausgerutscht. Sah aus, als würde er tanzen, aber er versuchte bloß das Gleichgewicht zu halten. Du hättest Pedro sehen sollen, was der für krasse Moves gemacht hat. Das war echt sowas von witzig. Ja. Das war so ungefähr das Highlight der letzten Wochen, würde ich sagen. Und ansonsten, ich habe nichts mehr von dir gehört. Also habe ich mir gesagt, vielleicht ist sie jetzt mehr mit Dorothy befreundet und Stella. Also war ich in der Zeit mit Brandon unterwegs und
Und manchmal mit Michael.
Kätzchen.
Was? Das sind Zwillinge, die sehen genau gleich aus. Deshalb habe ich dich nicht angerufen. Tut mir leid. Ich hätte nie gedacht, dass du tot bist.
Ich auch nicht.
Hey, lass uns ausgehen.
Was?
Wir gehen heute Abend aus. Ins Hades.
Ach, weißt du, ich bin tot. Ich kann jetzt nicht ausgehen.
Das wird dir gut tun. Hey, ich frag DJ Dionysus, der steht heute an den Turntables. Ich frag ihn, ob er Thriller von Michael Jackson spielen kann. Come on, komm schon.
Ich weiß nicht.
Wir werden sowas von tanzen. Du bist auferstanden, das muss gefeiert werden. Come on.
Okay.
Ja. Das wird sowas von cool.
Aber ich schmink mich ein bisschen, damit ich halbwegs lebendig aussehe.
Ach, du wirst so gut aussehen. Du wirst sowas von gut aussehen. Schau dir das an, dein Mund sieht so gut aus. Fällt gar nicht auf, dass du keine Lippen mehr hast. Deine Brüste hängen ein bisschen, aber irgendwie ist das echt cool. Im Grunde sind Hängebrüste cool. Warum pressen wir alles immer mit Gewalt nach oben? Also echt. Das ist nicht der Lauf des Lebens. Eigentlich geht alles nach unten. Den Bach runter. Wir gehen den Bach runter. Alles geht den Bach runter. Unsere Körper gehen den Bach runter. Fuck off. Party!
Party! Yeah!
Ah, das sieht gut aus. Dein Goldkleidchen. Du wirst sowas von shiny sein. Jetzt noch das Sahnehäubchen, ein bisschen Parfum, so. Dein Geruch ist ein bisschen eigenwillig. Aber man sagt sich nur kurz, ach, sowas. Das riecht nach Tod und schon denkt man an was anderes. Oh, du hast ein Loch. Oh mein Gott, du hast ein Loch im Bauch. Echt krass. Darf ich durchfassen?
Nein.
Krass.
Hände weg von meinem Loch. Hör auf. Okay, ich bin fertig.
Und du siehst gut aus.
Erdmädchen tanzt, als gäbe es kein Morgen. Sie tanzt in dem, was die Ewigkeit sein könnte. Und während sie tanzt, klappert ihre Freundin Kätzi das ganze Hades ab.
Schaut mal, meine tote Freundin da drüben. Cool, oder?
Überall im Hades riecht es nach Tod. Aber gefeiert wird das Leben. Ein paar Maden liegen auf der Tanzfläche. Auch sie scheinen zu tanzen. Dann bilden alle einen Kreis um Erdmädchen. Viele Männer starren sie an. Einer von ihnen kommt näher und fragt sie zärtlich, ob er sie küssen darf. Worauf sie antwortet, indem sie ihm das hinstreckt, was noch von ihren Lippen übrig ist. Sie küssen sich.
Party!
Woo! 13.450.428, 13.450.429, 13.450.430. Hallo!
Oh, mein Gott. Ist das ein Witz? Sieht ganz so aus. Das ist zu viel. Ihr seid drei? Das ist verrückt. Wir sehen alle gleich aus.
Wir sind noch viel mehr. Ich habe bloß die mitgebracht, die schon in der Gegend waren. Die anderen kommen noch.
Die anderen?
Na klar, die anderen.
Ich weiß übrigens gar nicht, wie viele wir sind.
Ich auch nicht. Aber sie kommen. Wir zählen uns dann.
Ich fasse es nicht.
Aber sag mal, wie geht's dir denn mit deinem Stück? Seid ihr auch?
Habt ihr auch mein Stück gelesen?
Na klar, mindestens 30 Mal. Ich 33. Aber wie geht's dir denn damit? Ist blöd, wie das läuft, oder?
Was?
Wie jetzt? Weißt du das nicht?
Was denn?
Alle Förderanträge, die du gestellt hast, sind abgelehnt worden. Und keines der 5 Theater, die du kontaktiert hast, wollte dein Stück.
Entschuldigt. Ich muss das erstmal. Ernsthaft jetzt? Das ist kein Witz.
Wäre schön, wenn es ein Witz wäre, oder? Aber es ist eine Tatsache. Tatsachen können natürlich auch witzig sein, aber diese hier leider nicht. Also gut, wir haben die Kommentare von allen Leuten aufgeführt. Wir haben eine Liste gemacht, aber im Großen und Ganzen ist das, was am häufigsten wiederkommt, dass niemand den Ausgangspunkt deines Stückes versteht, den ursprünglichen Auslöser.
Und außerdem der Mangel an Struktur. Das kommt auch häufig wieder. Riesengroße Strukturprobleme. Aber ich bin eben nicht strukturiert. Das interessiert mich auch gar nicht.
Wenn du jemanden in dein Zimmer einlädst und nicht aufgeräumt hast, dann fühlt sich dein Gast nicht wohl. Er fragt sich, ob das sauber ist, was da rumliegt. Er weiß nicht, wo er sich hinsetzen soll. Ja, und dann folgt ein bleibendes Unbehagen. Und ungefähr so fühlt man sich, wenn man dein Stück liest.
Hey, entschuldigt, aber ich... Anscheinend habe ich gerade eine Panikattacke.
Ach, mein armes Schätzchen, du hast immer noch welche?
Ja, die waren eigentlich vollkommen weg, aber... Aber jetzt... jetzt kommt es gerade wieder. Anscheinend kommt es auf einmal wieder. Ich muss bloß Dinge aufzählen. Ja, Moment. 5 Dinge, die ich sehe, 5 Dinge, die ich höre, 5 Dinge, die ich spüre oder rieche. Den Trick hat mir meine Therapeutin verraten. Ich sehe ein Buch von Hubert Reeves auf dem Tisch. Ich sehe Orangenschalen. Ich sehe meine Doppelgängerin und 2 andere Doppelgängerinnen. Ich sehe meine Hände. 5 Dinge, die ich höre.
Das ist cute, aber du hast das gar nicht nötig. Lass es einfach, okay?
Du musst bloß schreiben. Überarbeiten. Sonst nix.
Ja, du brauchst keine Therapeutin. Du brauchst keinen Schreibcoach. Wir sind jetzt hier. Wir. Und wir kosten keinen Cent. Außerdem kommen bald auch noch die anderen. Wir machen das alle zusammen. Übrigens, fand ich persönlich den Anfang super.
Okay.
Ich fand super, wie das mit der Hand in der Erde anfängt. Ja, ich sehe die so richtig vor mir, die Hand. Ich sehe eine Hand, die gräbt und gräbt und gräbt. Ich finde, man sollte das Samenkorn schneller sehen. Schließlich ist es im Grunde die Hauptperson. Vielleicht. Aber auf jeden Fall muss die psychologische Verwandlung der Frau früher kommen.
Man muss spüren, wie sie kämpft. Da gibt es eine Steigerung.
Tja, und damit sind wir wieder bei den Strukturproblemen.
Da fehlt total der Aufbau. Alles sieht nach Zufall aus.
Und zum Thema Baustelle. Sie müsste sich auch damit beschäftigen, wie Luxusbauprojekte genau umgesetzt werden. Man merkt nämlich, dass sie davon keine Ahnung hat. Ich habe gehört, jeder Unternehmer ist verpflichtet, Sozialwohnungen zu bauen, aber wenn er eine Strafe zahlt, dann kann er es auch lassen. Also zahlen die Unternehmer lieber Strafe, statt Sozialwohnungen zu bauen, ja?
Das ist interessant. Daraus könnte man mal was machen,
aber man müsste trotzdem nachprüfen, inwieweit es stimmt.
Es ist so wichtig, genau zu recherchieren.
Ja, aber Vorsicht! Die Autorin kann auch durch Erfindungen ans Ziel gelangen. Soll doch der Zuschauer hinterher selber recherchieren.
Da hast du aber gerade eine Bombe losgelassen. Du hast gerade...
Ich habe keine Bombe losgelassen.
Hey, wenn das keine Bombe ist...
Auch wenn das eine Bombe ist, ist das Wesentliche.
Was können wir durchatmen
und unsere Beziehung
in Wirklichkeit?
Was bringt das,
ist
eine andere Welt zu erschaffen?
Komplex geworden.
Na gut, klar.
Bloß um die Konventionen...
Nein,
also die Autorin hat eine Verantwortung der Welt.
Die Fiktion ist das Privileg.
Jetzt hört sie mit großen Worten um sich.
Das möglich sein.
Ich würde...
Privileg.
Und wenn ich von
Hallo,
Freiheit...
Das unterstellt, dass künstlerisches Schaffen einen Sinn schöpferischen
dass die Bewegung noch eine Bombe?
Denke ich auch an die Freiheit,
die Freiheit
ausgeht. Über die können
so
wir
bis
Zuschauern
gewundert reden.
Das stimmt
aber
doch.
Warum?
Wir nicht fertig
ich auch
werden. Umgekehrt.
Du
ich habe das ganz anders. Ich will...
kann niemals den
ich sehe das nicht.
Freiheit absolut alles zu kontrollieren. Was im Kopf jedes einzelnen Zuschauers existiert.
Sie muss
was
führen.
Eigentlich
das
ist verantwortlich,
dass du
aber
okay.
Ja,
das
ist mehrere.
Ja,
sie können sich aber auch erinnern, dass das Paradigma, an die sie Paradigma
Und dann kommen sie, die anderen Doppelgängerinnen. Unmöglich, sie zu zählen. Sie könnten um die 15 sein, um die 50, sogar um die 100. Es ist jetzt schon mehrere Wochen her, dass sich Pixelmädchen dematerialisiert hat und sie irrt von Fenster zu Fenster auf der Suche nach dem Ausgang. Zu ihrer größten Verzweiflung haben ihre Hilferufe nichts gebracht. Gerade eben überfliegt sie Griechenland auf Google Maps. Und dann beschließt sie, hinabzusteigen. Dreidimensional, nach Athen. Genauer gesagt, in die Ruinen der Akropolis, die sich über der Stadt erheben. Neben ihr beruhigt sie die Anwesenheit einer erstarrten Google Maps-Touristin und erinnert sie an ihr Menschsein.
Sind Sie zum ersten Mal hier? Ich nicht. Aber es ist lange her. Ich habe mich gerade mit dem Vater meiner Tochter gestritten. Ich dachte, hierher zurückzukehren, würde mir guttun. Wenn Sie es genau wissen wollen, er weigert sich seit Wochen, ihr eine E-Mail-Adresse einzurichten, damit ich direkt mit ihr kommunizieren kann. Seit Wochen habe ich meine Tochter nicht mehr gesehen, nicht gehört, nicht berührt. Auch wenn ich keinen Körper mehr habe, ist da ein Schmerz in meinem Bauch, der nicht weggeht. Deshalb habe ich beschlossen, hierher zu kommen. Entschuldigen Sie, ich will Ihnen keine Angst machen. Ich habe eine Wut, die immer größer wird in mir. Die langsam sehr viel Platz einnimmt. Zu viel Platz. Vor ungefähr 20 Jahren habe ich ein ganzes Jahr in Athen verbracht, bei einem Uni-Austausch. Das war das schönste Jahr meines Lebens. Ich wohnte da drüben, im Nordosten, in Exarchia, dem Anarchistenviertel. Ich teilte mir eine kleine Wohnung mit 7 Mitbewohnern, die aus ganz Europa kamen. Wir waren wie eine Familie. Wir machten alles zusammen. Das Leben war einfach. Mahlzeiten, Gelächter, Alkohol, Drogen, Konzerte und nebenher noch ein bisschen in den Unterricht gehen. Wir waren impulsiv, radikal, wütend und glücklich dabei. Und vor allem von dem trotzigen Wunsch besessen, eine neue, bessere Welt zu schaffen. Wir hassten alles. Wir waren verrückt. Waren Sie früher auch so? Eine meiner intensivsten Erinnerungen ist, als Kurt Cobain sich umgebracht hat. Als wir das erfuhren, waren wir am Boden zerstört. Als wäre gerade ein guter Freund von uns eingestorben. Einer, der fast jeden Tag im Wohnzimmer bei uns auf der Couch gepennt und seine Klagelieder gesungen hätte. An jenem Abend haben wir uns im Wohnzimmer versammelt und alle Platten von Nirvana gehört, hintereinander. Und dabei Joints und Zigaretten geraucht, ohne zu reden. Das hatte eine Kraft, eine beinahe mythologische Gewalt. Alles bekam einen anderen Sinn. Jeder Satz einen anderen Sinn. Die Sätze eines Lebenden und die Sätze eines Toten sind etwas vollkommen anderes.
Ich weiß nicht, warum ich Ihnen das erzähle. Es ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe Proserpina versprochen, meiner Pros, dass ich sie irgendwann hierher bringe, um ihr zu erzählen, wer ihre Mutter früher mal war. Wissen Sie, ab wann man jemand anderes wird?
Ohne es zu merken, läuft Pixelmädchen tagelang durch das Athen von Google Maps. Durchkämmt die ganze Stadt, als versuchte sie, diejenige wiederzufinden, die sie damals war. Und dann, erfüllt von einer neuen Energie, direkt aus ihrer Jugend geschöpft, kehrt Pixelmädchen zum Start zurück. An den Eingang des Labyrinths, dahin, wo alles beginnt, bei der Google-Suchleiste. Sie tippt folgende Schlüsselwörter ein. Virus/Internet/Crash. 44.600.000 Ergebnisse in 0,55 Sekunden. Die Zahlen machen ihr keine Angst. In einem einzigen Atemzug öffnet sie alle entsprechenden Fenster. Sie liest und speichert die Information mit beängstigender Geschwindigkeit. Als wäre die virtuelle Welt jetzt eine Erweiterung ihres Gehirns. Sie saugt alles auf, was sie kann. Und auch wenn sie ihren Körper nicht mehr spürt, hat sie den Eindruck zu wachsen. Sie schwillt an, dehnt sich aus und mutiert, wie geplant, wird zu einem Virus. Einem Virus, der sich anschickt, das Labyrinth zu sprengen, in dem sie gefangen ist. Pixelmädchen beginnt nacheinander alle Seiten zu zerstören, die ihr in den Weg kommen.
Hallo Leute, heute wieder eine Folge von Cut the Crap.
Hey, hallo, alle zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Hey, danke, dass du uns etwas von deiner Zeit schenkst bei deinem vollen Terminkalender. Oh, das ist sehr cool, in deinem Zimmer zu sein, in deiner Privatsphäre. Man sieht, dass du alles bei dir umdekoriert hast mit...
Erde, ja, ja genau. Ohne kann ich einfach nicht leben. Erde, Erde ist wie mein Inneres. Sie ist meine Art zu denken. Ich brauche sie.
Und jetzt gerade bist du nicht allein. Kannst du uns ein bisschen mehr über den Mann erzählen, der neben dir liegt? Wir sind neugierig.
Würde ich gerne, aber ich weiß nicht, wer das ist.
Ach, du bist so eine befreite Frau. Es ist schön zu sehen, wie du lebst.
Seitdem ich tot bin, habe ich eigentlich kein Ego mehr. Jetzt bin ich wirklich, wirklich mit mir selbst im Einklang.
Aber... Gerüchte besagen, dass du angeblich keinen Orgasmus mehr bekommen kannst. Stimmt das? Wir sind ja so neugierig.
Na gut, da die Sendung Cut the Crap heißt, spiele ich mit. Ja, das stimmt.
Was hast du da noch von Sex?
Na, weißt du, der Wunsch danach zu gefallen, der Wunsch, dem anderen einen Orgasmus zu verschaffen, das vergeht nie. Das ist ewig.
Na dann, lass uns über deine Ewigkeit sprechen. Du bist wieder zum Leben erwacht, auf unerklärliche Weise. Du hast fast keine Erinnerung daran, was passiert ist.
Das ist verschwommen. Ich...
Aber alles gibt Anlass zu der Annahme, dass du einem absolut entsetzlichen Verbrechen zum Opfer gefallen bist.
Absolut entsetzlich. Ja. Ja, das glaube ich auch.
Ja, naja, sieht so aus. Und dein mittlerweile berühmtes Loch ist der beste Beweis dafür. Aber wolltest du gar nicht wissen, wer es war?
Oh mein Gott, nein. Da bin ich längst drüber weg. Ich denke, man muss sich mit der Tatsache abfinden, dass wir nicht wissen, wie wir entstanden sind. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Ewigkeit.
Okay. An jenem Abend nach deiner Auferstehung, wie es manche Leute nennen, warst du im Hades.
Ja, mit meiner Freundin Ketzi, die ich übrigens herzlich grüße. Hi Ketzi, du fehlst mir. Ich rufe dich sofort zurück, sobald ich Zeit habe. Viele Küsse.
Also, du warst an jenem Abend im Hades. Und danach jeden Abend aufs Neue, 6 Monate lang. Das Hades ist zu einer Kultlocation geworden. Eine Menge Stars waren schon da, aber auch eine Menge Wissenschaftler und Intellektuelle. Alle haben angefangen, dahin zu gehen, nur um dich zu sehen. Wie Hubert. gehabt.
Mein bester Hubert Reeves.
Mit dem du dich angefreundet hast.
Er ist so unglaublich brillant. Ich liebe dich, Hubert.
Und jetzt gerade hast du ganz schön was am Start. Unter anderem ein Buch über das Konzept der Ewigkeit, das du zusammen mit Hubert rausgebracht hast. Chick Lit, die mit der Wissenschaft flirtet. Wir freuen uns drauf, das zu lesen. Wir sind neugierig. Außerdem, du gehst bald auf Welttournee.
Die Forever-Tour, ja.
Aber du machst auch noch ganz viele andere Sachen. Genau heute bringst du deine Modekollektion auf den Markt.
What the fuck?
What the fuck? W-H-T-H-F-C-K. Warum diese Buchstabenfolge? Woher kommt das? Wir sind so neugierig.
Also, als ich wieder zum Leben erwacht bin, konnte ich nicht sofort widersprechen. Also der erste Satz, den ich gesprochen habe, das war What the fuck? Whoa. Meine Produzentin fand das total schön. What the fuck? Wir haben ganz einfach beschlossen, die Vokale wegzulassen und das war's. W-H-T-H-F-C-K.
Faszinierend. Also, wir sprechen von recycelter Kleidung, hergestellt auf der Grundlage unterschiedlicher organischer Materialien und deiner eigenen Haut, die verwest, während man sie trägt. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Wir sind endlos neugierig.
Ja, im Grunde gebe ich für jedes Kleidungsstück einen Teil von mir. Und ich glaube, das macht es zu einer einzigartigen Erfahrung. Mich zu tragen, weißt du, mein Geruch wird jeden Tag stärker. Mhm. Und da vermischt er sich mit dem Geruch der Leute.
Aha.
Das erinnert sie daran, dass die Zeit vergeht. Mhm. Und dass sie sich jeden Tag verändern.
Okay, ja. Entschuldigung, ich habe dir nicht mehr zugehört. Es ist nämlich gerade eine Nachricht reingekommen.
Ja, was? Was ist los?
Ein junges Mädchen, 13 Jahre alt, eine von deinen Fans der ersten Stunde, hat sich von ihrem Balkon gestürzt. Sie wollte ewig werden, so wie du. Ihre Eltern klagen dich wegen fahrlässiger Tötung an. Was macht das mit dir, wenn du so etwas erfährst? Wir sterben geradezu vor Neugier.
Was? Wie im Ernst jetzt? What the fuck?
Cut the crap!
Pixelmädchen schwebt dahin. Vielleicht im Nichts. Erschöpft von den letzten Tagen, die sie damit verbracht hat, zu hacken, zu blockieren, zu zerstören. Sie dachte ganz naiv, dass sie durch einen Angriff auf das Labyrinth ihre materielle Existenz wiederbekommen könnte. Aber nichts von all dem ist passiert. Um sie herum Leere. Buchstäbliche Leere.
Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bin ich zurück in der Welt der Lebenden?
Bin ich ein Mensch? Bin ich eine Mutter?
Bin ich immer noch eine Mutter?
Bin ich immer noch die Mutter von Prose? Geht es meiner Prose gut? Leidet meine Prose unter meiner Abwesenheit? Gewöhnt sie sich daran? Hat mich meine Prose schon vergessen? Bin ich noch eine Mutter, wenn sie mich vergessen hat? Kann meine Prose hierher zu mir kommen, damit ich sie daran erinnern kann, wer ich bin? Bitte, 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 bitte.
Und auf einmal öffnet sich etwas oder erlischt oder verwandelt sich zumindest für eine Sekunde lang. Pixelmädchen glaubt, dass ihre Klage irgendwo einen Gott berührt hat und dass er kommt, um ihr die frohe Kunde mitzuteilen. Aber da ist niemand. Dann begreift sie, dass alles wieder wird wie zuvor. Alles nimmt wieder Form an. Die Internetseiten werden wiedergeboren und nehmen wieder ihren Platz ein. Mit neuen, leistungsfähigeren, effizienteren Sicherheitsparametern. Das gesamte Labyrinth nimmt seine frühere Form an und dehnt sich weiter aus, ins Unendliche. Vielleicht ist es noch größer, vielleicht ist es eine Illusion. Bestürzt kehrt Pixelmädchen zu ihrem Posteingang zurück. Und während sie sich fragt, ob sie nochmal an den Vater ihrer Tochter schreiben sollte, fällt ihr eine Nachricht auf. Sie ist schon ein paar Tage alt. Sie ist von Pros 2021.
Betreff meine erste E-Mail-Adresse.
Selbst wenn sie ihr Herz nicht mehr spürt, es bleibt stehen.
Mama? Papa hat mir alles erklärt.
Tut mir leid, dass du im Internet festsitzt. Das ist echt blöd. Ich vermisse dich sehr. Aber wenigstens können wir jetzt miteinander reden. Wie geht's dir?
Ungefähr 40 Doppelgängerinnen. Sie sind alle da. Versammelt in diesem schlecht geförderten Theater, das extra für das Ereignis gemietet wurde. Doppelgängermädchen liest. Sie liest die 77. Fassung ihres Stücks. Das Stück hat noch keinen Titel. Ihre Doppelgängerinnen haben ihr vorgeschlagen, nach der öffentlichen Lesung ein Brainstorming zu machen, um ihn zu finden. Zusammen finden wir ihn, alleine schaffst du es nicht, haben sie wieder und wieder zu ihr gesagt. Doppelgängermädchen liest, so überzeugend wie möglich. Sie erkennt ihr Stück nicht wieder. Es kommt ihr fremd vor, jetzt, wo sie sich lediglich mit dem Kopf liest und nicht mehr mit dem Herzen. Vielleicht blickt sie plötzlich vom Text auf und verliert sich im Blick einer ihrer Doppelgängerinnen, die sie anstarren. Diesen Blick, den kennt sie. Es ist auch ihr Blick. Es ist vermutlich der grausamste Blick, den sie kennt. Ein flüchtiger Gedanke geht ihr durch den Kopf. Sie fragt sich, warum ausgerechnet sie jetzt auf der Bühne steht. Sie fragt sich, ob sie nicht irgendeine von den anderen ist. Woher soll sie wissen, dass sie sie selbst ist? Dieser Gedanke löst bei ihr eine Panikattacke aus. Also beginnt sie wieder zu lesen. Sie konzentriert sich doppelt so stark. Sie will nicht zusammenbrechen. Sie will es durchziehen, etwas fertig kriegen, einmal in ihrem Leben, selbst wenn es unbefriedigend ist. Also holt sie Luft und reiht Worte aneinander. Sätze, Seiten und beinahe, ohne es zu merken, kommt sie schließlich zum letzten Bild, wo die Wurzeln der geheimnisvollen Pflanze die Baustelle überwuchern. Sie beginnt den letzten Monolog, in dem die Pflanze Pflanzensprache spricht. Sie weiß, dass niemand mit dieser Entscheidung einverstanden war. Aber es ist ihre persönliche Lieblingsstelle, weil sie den Zuschauern die Freiheit lässt, zu interpretieren, was die Pflanze offenbart. Doppelgängermädchen erwartet eine Reaktion von ihresgleichen. Aber niemand rührt sich. Niemand sagt was. Lediglich ein äußerst langes Schweigen. Währenddessen vielleicht die Jahreszeiten wechseln. Vielleicht ist es jetzt Winter und es schneit. Erdmädchen und Catsy an einer Straßenecke.
Ich bin immer noch sauer, weißt du?
Ich weiß, tut mir leid.
Du bist cool geworden. Du hast dich verändert. Und dann hast du Catsy geghostet. Catsy ghostet man nicht. Und jetzt, wo Madame wieder out ist, wen hat sie da angerufen? Catsy.
Sie ist nicht wiedergekommen. Das kleine Mädchen. Sie war erst 13.
Das ist nicht deine Schuld, dass sie sich vom Balkon gestürzt hat. Unsere Welt ist krank.
Danke, dass du da bist.
Catsy kommt immer zurück. Das weißt du doch. Sie ist vielleicht bescheuert, aber sie ist treu. Und wenn dich jetzt alle hassen, werde ich immer da sein. Für die wichtigen Augenblicke. Sogar wenn du beschließt, dich in eine Schneefräse zu stürzen. By the way, was soll das eigentlich?
Ich will zerquetscht und zerrissen werden, Catsy. Das ist alles. In Stücke, die so klein sind, dass ich meinen Körper nicht mehr zusammensetzen kann. Nie wieder.
Das ist eine Scheißidee.
Die Ewigkeit, die ist scheiße.
Was soll ich ohne dich machen?
Das Gleiche, was du vorher gemacht hast. Das Leben geht weiter.
Ich will nicht mehr in Bars gehen. Schluss mit den Bars. Catsy hat genug gegeben. Ich schreibe jetzt meine Lebensgeschichte, glaube ich. Man nennt mich Dead Inside Catsy. Wusstest du das? Unter dem Namen bin ich jetzt bekannt im Netz. Also werde ich auch meine Lebensgeschichte so nennen. Dad Inside Ketzi. Party?
Party, ja. Party.
Man hört die Schneefräse näher kommen.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, bereit zuzusehen, wie dein Körper zerfetzt wird hier und jetzt. Direkt vor meiner Nase. Hast du dabei an mich gedacht? An das, was ich sehen werde? Das ist sowas von heftig. Aber gleichzeitig kann ich dann in Dead Inside Ketzi davon erzählen. Oh, ich bin hin und her gerissen. Ein Teil von mir will das mit ansehen und ein anderer Teil am liebsten kotzen bei den bloßen Gedanken, dass...
Ketzi geht weinend und vielleicht auch kotzend weg. Die Mischung aus Schnee und Erdmädchens zermalmtem Körper rieselt langsam zu Boden. Und dann, auf einmal, in der dumpfen Stille des Winters, kann man den Schnee reden hören. Gepackt von einer existenziellen Angst, fragt sich Erdmädchen, wohin die Verdunstung sie führen wird. Vielleicht beginnt sie bereits zu vergessen, wer sie war.
Neue Nachricht. Empfänger, Prost 2021. Betreff, ich werde immer da sein. Liebe Proserpina, meine Prost. Ich habe alle Mails noch einmal gelesen, die du mir seit ein paar Wochen geschickt hast. Du kannst so toll schreiben. Ich bin stolz auf dich. Ich denke oft an all die Mädchen, die du werden wirst. Und will dir sagen, dass wenn du genug Abstand hast, um sie zu erkennen, erinnere dich bloß an diejenigen, die dich stolz machen. Das ist wichtig. Die anderen vergiss sie. Verbrenn sie, wenn es sein muss. Verbrenn sie alle. Ich schreibe dir heute, weil ich einen wichtigen Entschluss gefasst habe. Einen schwierigen und wichtigen Entschluss. Ich bin zu müde, um weiter so herumzuirren wie bisher. Die Welt, in der ich jetzt lebe, wird täglich größer. Sie entgleitet mir, ich begreife sie nicht mehr. Und ich fühle mich immer kleiner und zerbrechlicher. Also habe ich einen Platz gefunden, an dem ich mich ausruhen kann. Wie einen Schutzraum. Ich verspreche dir, ich werde weiterhin versuchen, hier rauszukommen, meine Prose. Aber fürs Erste muss ich aufhören. Vielleicht für ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Ich weiß noch nicht. Weißt du noch, wie ich mal zu dir gesagt habe, ich könnte in diesem Lied da sterben. So sehr liebe ich es. Du hast gebrüllt, sag das nicht, Mama. Ich erzähle dir das, weil deine Mutter beschlossen hat, in genau dieses Lied zu fliehen. Und falls du mich irgendwann einmal unbedingt sehen willst, brauchst du bloß auf diesen Link zu klicken. https://www.youtube.com/watch? Groß Y klein H, Groß R 5, Groß U, klein F, klein A, Groß A, klein Z, Groß M. Ich werde immer da sein. Ich liebe dich, meine Pause.
Und plötzlich auf YouTube. Wir schreiben den 18. November 1993 in den Sony Studios in New York. Das Konzert hat bereits begonnen. Pixelmädchen macht sich ganz klein. Sie nimmt lediglich den Raum von ein paar Pixeln ein. Vielleicht genau in der Mitte des Videos. Um so nah wie möglich bei Kurt zu sein. Bereit, ihm lange zuzuhören.
Dinge, die ich sehe. Ich sehe das kleine bläuliche Licht der Kulissen. Ich sehe den Samtvorhang. Ich sehe ein kleines Loch im Samtvorhang. Ich sehe den Zuschauerraum durch das kleine Loch im Samtvorhang. Ich sehe, wie eine meiner Doppelgängerinnen einen Sitz herausreißt und ihn auf die Bühne schmeißt. Fünf Dinge, die ich höre. Ich höre das Stimmengewirr im Zuschauerraum. Ich höre Schreie und spöttisches Gelächter. Ich höre, wie jemand sagt, das war scheiße. Ich höre, sie hat sich nicht genug angestrengt. Ich höre 77 Fassungen und immer noch keine Struktur. Fünf Dinge, die ich spüre oder rieche. Ich spüre meine feuchten Hände. Ich spüre meinen Text, den ich zu Boden fallen lassen. Ich spüre, dass diese 77. Fassung nicht zu mir passt. Ich spüre, dass man sich verleugnen kann, wenn man zu sehr gefallen will. Ich spüre Wut. Ganz viel Wut. Vier Dinge, die ich sehe. Ich sehe immer noch das bläuliche Licht der Kulissen. Ich sehe einen Spiegel zu meiner Linken. Ich sehe ein Abbild von mir selbst. Ich sehe meine Augen. Bloß meine Augen. Die Leere in meinen Augen. Vier Dinge, die ich höre. Ich höre jemanden sagen, die Türen sind abgesperrt. Ich höre, wir können nicht raus. Ich höre, was geht hier vor. Ich höre, wie die Panik größer wird. Vier Dinge, die ich spüre oder rieche. Ich spüre, wie mein Ego einschrumpft. Ich spüre, dass ich gut daran getan habe, alle Türen des Theaters zu versperren. Ich spüre, ich muss sie alle zerstören. Oh, und ich spüre, wie mein Handy in meiner Tasche vibriert. Drei Dinge, die ich sehe. Ich sehe mein Handy, das ich aus der Tasche hole. Ich sehe meine E-Mails. Ich sehe eine Antwort des Theaters, an das ich mein Stück geschickt habe. Drei Dinge, die ich höre. Ich höre die E-Mail in meinem Kopf. Ich höre, wir wollen dein Stück nächstes Jahr aufführen. Ich höre, du hast eine einzigartige, total dekonstruierte Stimme. Drei Dinge, die ich spüre oder rieche. Ich spüre, dass ich gut daran getan habe, einem Theater eine Fassung meines Stücks zu schicken, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Ich spüre, dass ich gut daran getan habe, die dritte Fassung zu nehmen. Ich spüre, diese Fassung bin ich. Ganz und gar ich. Zwei Dinge, die ich sehe. Ich sehe mein Feuerzeug, das ich aus meiner Tasche hole. Ich sehe meinen Daumen, der sich entschlossen auf den Auslösemechanismus legt. Zwei Dinge, die ich höre. Ich höre das Geräusch der von meinem Daumen ausgelösten Flamme. Ich höre eine leise Stimme in meinem Kopf, die sagt, ach schon, verbrenn alles. Zwei Dinge, die ich spüre oder rieche. Ich rieche den Geruch des Samtvorhangs, der zu brennen beginnt. Ich rieche den Geruch der Gefahr. Ein Ding, das ich sehe. Ich sehe alle in Panik geraten, als sie die Flammen erblicken. Ein Ding, das ich höre. Ich höre das Knistern des Feuers, das sich ausbreitet. Ein Ding, das ich spüre. Ich spüre, wie die Hitze zunimmt, um nie wieder abzunehmen.
Doppelgängermädchen legt ihre Hand auf die Tür des Künstlereingangs in den Kulissen. Es ist der einzige Ausweg. Sie könnte hinausgehen und alle ihre Doppelgängerinnen in dem Brand zugrunde gehen lassen. Schließlich war das ja ihr Plan, den sie sich sorgfältig überlegt hatte. Aber als sie die Hand auf die Türklinke legt, fragt sie sich noch einmal, ob sie nicht irgendeine von den anderen ist. Sie zweifelt. Und obwohl Zweifel normalerweise ein starker Antrieb für sie ist, beschließt sie diesmal davon abzusehen. Und sie schließt, statt hinauszugehen, die Türe ab und versperrt den einzig möglichen Ausweg. Sie sagt sich, dass das so sicherer ist, dass ihr Stück sie sowieso überleben wird, dass sie für immer die dritte Fassung ihres Stückes sein wird, das noch keinen Titel hat. Und dann kehrt sie zu den anderen zurück, immer überzeugter, dass sie ist wie sie und sie schreit wie sie. Sie schreit. Draußen beginnt es zu regnen. Aber nichts könnte einen Brand von diesem Ausmaß löschen. Und wenn man genau hinhört, kann man vielleicht den Regen sagen hören.
What the fuck? 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 What the fuck?
Erdmädchen setzt ihren Zyklus fort, ohne zu vermuten, dass sie bald zu einem Fluss wird, einem Meer und vielleicht einem Ozean, der in seinen gewaltigen Wogen die Erinnerung an diejenige tragen wird, die sie einst war. Und bis dahin finden wir auf Erden endlich diejenige wieder, von der wir glaubten, wir würden sie nie wiedersehen. Sie, Goldmädchen.
Du hast die Bank verlassen und bist gelaufen. Kaum eine Stunde lang. Und während du liefst, kam in dir der starke Wunsch auf, Dinge anzufassen. Der äußerst starke Wunsch. Als könntest du gar nicht anders. Als wäre das jetzt ein Teil von dir. Es kam dir sogar vor, als würde deine Macht wachsen, also gingst du schneller. Und kamst hierher, an diesen Ort am Stadtrand, von dem alle fliehen, und hast sofort begriffen, dass es die richtige Entscheidung war. Als du die Müllkippe erreichtest, fühltest du dich frei und hast angefangen, eine Menge unnötige Sachen anzufassen und sie in Gold zu verwandeln. Einen alten Ofen, ein kaputtes Telefon, einen dreibeinigen Stuhl, Mauerstücke, Fensterstücke, eine E-Gitarre, Zigarettenkippen und sogar ein altes, benutztes Kondom. Jedes Mal dasselbe Staunen, dasselbe Gefühl, einer sinnlosen Sache einen Sinn verliehen zu haben, Schönheit geschaffen zu haben. Alles war ruhig. Aber am zweiten Tag hast du am frühen Abend in der Ferne Rauch gesehen. Du hast gespürt, dass du unbedingt dorthin musstest. Du hast beschlossen, nachzusehen. Die Feuerwehr war schon da, anscheinend unfähig, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Du hörtest einen Feuerwehrmann sagen, da sind Leute drin, das ist ein Theater, da sind Leute drin. Du hast dich von der Sperrzone entfernt und die Gasse genommen. Du kamst an eine Tür. Es war der Künstlereingang, das stand da, auf der Tür geschrieben. Du hast versucht, sie zu öffnen, und während du feststelltest, dass sie abgeschlossen war, sahst du, wie sich die Türklinke in Gold verwandelt hat. Und die Schreie hallten immer lauter. Man kann dem Schmerz eines lebendigen Wesens gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Also hast du deine Hände angesehen. Deine Hände, die die Macht hatten, das Lebendige zu zerstören, aber auch die Macht hatten, den Schmerz des Lebendigen zu beenden. Du hast sie von deinem Körper entfernt und auf die Tür gelegt. Zuerst bildete sich um deine Hände herum ein Goldfleck. Er dehnte sich aus. Er dehnte sich aus, bis er die gesamte Tür bedeckte. Da die Verwandlung langsam vonstatten ging, hast du auch deinen Kopf draufgelegt. Deinen Oberkörper, dein Becken, dein Geschlecht und deine Beine. Als könntest du durch Einsatz deines ganzen Körpers den Vorgang beschleunigen. Und fingst an, tief einzuatmen und beim Ausatmen deinen Atem langsam auf die Wand zu richten. Als du die Augen wieder aufgemacht hast, herrscht eine tiefe Stille, wie die Stille nach einem Sturm, wenn alles taub wird. Die Wand war vollkommen aus Gold. Sie glänzte. Danach hast du dich umgedreht und hast das Theater gesehen, ganz aus Gold. Du hast dich gefragt, wie jetzt wohl die Leute drinnen aussahen, welchen Ausdruck ihre Gesichter trugen. Die Flammen und der Rauch waren auch erstarrt während der Alchemie. Das brachte eine, wie soll ich sagen, organische Architektur hervor, ja. Die perfekte Harmonie zwischen Schöpfung und Vernichtung. Es war schön, es war großartig. Und du machtest dich auf den Rückweg zur Müllkippe, als sei sie dein neues Zuhause. Und es begann zu regnen. Und du hast den Mund zum Himmel hoch geöffnet und endlich getrunken. Ich fühle mich schwach.
Das ist normal.
Wirklich, wirklich schwach.
Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut.
Weißt du, ob das wehtun wird?
Was, das?
Wenn ich mich in Gold verwandle.
Ehrlich gesagt, ein bisschen, ja. Aber es wird nicht lange dauern. Während deine Haut sich nach und nach verfärbt, werden auch deine inneren Organe hart, bis sie nicht mehr arbeiten.
Bist du so eine Art Gott?
Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin bloß ein Erzähler.
Was für eine Art Erzähler?
Der klassische Typ, der Geschichten erzählt.
Aha. Und ich? Bin ich eine Metapher?
Das müssen andere sagen.
Okay. Jedenfalls tut es mir gut, mit jemandem zu reden. Ich habe mich gelangweilt. Ich meine, ich habe immerhin die letzten Tage ganz allein auf einer Müllhalde verbracht. Ich bin Finanzanalystin, kein buddhistischer Mönch. Ich habe ziemlich schnell meinen Bedarf an bedeutenden Erfahrungen erreicht. Die Erleuchtung hat ihre Grenzen.
Möchtest du uns einen Gedanken mitteilen?
Ich habe vergessen, meine Anlagen zu nutzen. Meine Anlagen werden bis in alle Ewigkeit angelegt bleiben. Völlig umsonst. Das ist schade.
Das letzte weiße Nashorn ist heute verstorben.
Echt?
Ja. Es hat eine Menge Sachen überlebt im Laufe der Zeit. Meteoritenregen, den Klimawandel, aber nicht die Menschen.
Das ist wirklich traurig.
Ja.
Es kommt mir vor, als würde ich langsam nichts mehr sehen.
Das ist normal.
Es ist dunkel. Es ist ganz dunkel. Ich sehe nichts. Da ist bloß Dunkelheit. Alles ist dunkel.
Atme. Lass einfach deinen Atem fließen. Ganz ruhig. Atme ein. Du musst bloß loslassen. Genau das musst du tun.
Loslassen.
Ich bin sowieso fast fertig. Es ist vorbei.
Es ist vorbei?
Ja. Du kannst jetzt aufstehen.
Ich bin so schwach.
Du schaffst das. Du musst dir nur noch deine letzte Pose aussuchen. Das ist deine Entscheidung. Überleg es dir gut.
Okay, danke.
Goldmädchen von Sébastien David. Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Es spielten Goldmädchen und Ketzi, Inka Löwendorf. Erdmädchen, Effi Rabsilber. Doppelgängermädchen, Katharina Leonore Göbel. Pixelmädchen, Bettina Kurt. Proserpina, Alia Hamza. Erzähler und Moderator Martin Engler. Musik Albrecht Ziepert. Technische Realisation Martin Eichberg und Susanne Bayer. Dramaturgie Annette Kürmeier. Regieassistenz Marie Kriebelbauer. Regie Anuschka Trocker. Produktion Saarländischer Rundfunk und Deutschlandfunk Kultur 2022.